Es lässt natürlich viel Raum für Spekulationen, das ist keine Frage, denn es ist ja ungewöhnlich, dass man erstmal nur an einen Vertrag schließt, so eine Art Vertrag, bis zum Ende der Transferperiode, müsste also Ende August sein, 31. August. Ich dachte erst, das ist so eine Art Probezeit, wie es auch der Präsident Dr. Jürgen Fox angedeutet hatte, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wollen wir erstmal gucken. Aber ich habe auch gehört, dass es wohl auch der Wunsch von Daniel Mayer persönlich war, erstmal zu gucken. Wir lassen uns mal überraschen, aber es ist sehr interessant. Und weil wir gerade bei den Mayers sind, Bruder André hat ja vor ein paar Tagen in Babelsberg unterschrieben. Das haben sie sehr klug kommuniziert. Sonst wären natürlich sofort Spekulationen ins Kraut geschossen. Und so hat man ein bisschen das Ganze abgemildert und die Entscheidung klar kommuniziert. André Mayer für die nächsten zwei Jahre mindestens in Babelsberg aktiv und Daniel Mayer erstmal für ein paar Monate plus X beim HFC.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Badkurvenverstehers. Am Mikrofon sind wie gewohnt Marius Rudolph und Stefan Beitling, der sich gestern mal wieder beim HFC rumgetrieben hat. Hallo Stefan.
So ist es. Ich grüße dich, Marius.
Wir nehmen auf am Dienstagvormittag, naja, man kann gerade noch so Vormittag sagen, es ist kurz nach 11.30 Uhr und wollen gleich natürlich über den neuen Sportdirektor des Halleschen FC sprechen. Außerdem schauen wir nochmal zurück auf die bittere Niederlage gegen Unterhaching und blicken voraus auf das wichtige Auswärtsduell mit Bielefeld. Ja, ich habe es schon gesagt, keine vier Wochen ist es her, dass Thomas Sobotzik als Sportdirektor des HFC freigestellt wurde. Nun steht sein Nachfolger fest. Daniel Mayer ist der neue starke Mann in der sportlichen Leitung beim HFC. Der ist nicht nur der Bruder von André Mayer, der Anfang vergangenen Jahres erst als HFC-Trainer entlassen wurde, sondern hat auch selbst eine Vergangenheit beim HFC und im Profifußball schon einige namhafte Stationen hinter sich. Stefan, für alle, die die Vita von Daniel Mayer nicht auswendig kennen, stell ihn uns doch gerne nochmal ein bisschen genauer vor.
Na, auswendig kenne ich die Vita auch nicht, aber das mache ich natürlich gerne. Also Daniel Mayer ist in Halle an der Saale geboren, 44 Jahre alt, war zuletzt Trainer der U19 von RB Leipzig, davor auch schon Cheftrainer von Braunschweig und Erzgebirge Aue. Er hat also eine Menge Trainererfahrung gesammelt, aber auch Erfahrungen, wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Er war in Cottbus als Assistent des damaligen Sportdirektors Stefan Hildebrand aktiv. Hildebrand ist aktuell Leiter der Nachwuchsabteilung der Schwaben, also des VfB Stuttgart. Daniel Mayer hat also da Erfahrungen sammeln können und hat diesen Posten, also Leiter einer Nachwuchsabteilung, auch schon inne gehabt beim HFC. Dürfen wir nicht vergessen. Und beim ersten FC Köln. Also weiß, denke ich, schon, wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Er war ja jetzt eine Zeit lang ohne Job, also ohne Job im Fußball, war aber als Anwalt tätig. Er ist ja Volljurist, Schwerpunkt Arbeitsrecht. Da hat er ein bisschen was zu tun gehabt. Die Familie hat ja eine mittelständische Kanzlei in Strausberg, das ist östlich von Berlin. Und das ist ja keine schlechte Grundlage, wenn man sich ein bisschen auskennt, im Arbeitsrecht sicherlich, ne? Und dann hat Daniel Mayer auch noch nach seinem Aus bei RB Leipzig ja für verschiedene Vereine als Berater, so will ich es mal nennen, gearbeitet, aber nicht in offizieller Funktion. Das tauchte also nirgendwo auf, sondern eher aus dem Hintergrund. Da der Schattenmann hat also seine Expertise da einfließen lassen. Und du hast ja gesagt, er ist der Bruder von André Mayer. Beide waren ja zusammen aktiv in Aue. Daniel als Cheftrainer, André als Co-Trainer. Beide denken Fußball gleich, also eher proaktives Fußballspielen, Schwerpunkt liegt auf Spielen, also wie es André Mayer auch mit dem HFC versucht hat, also vorne frühes Verteidigen, viel Ballbesitz und dann gucken, dass viele Tore fallen. Das ist so das, was wir erstmal so grob sagen können über Daniel Mayer.
Würde ja wohl auch ganz gut zur Spielidee von Stefan Reisinger passen. Der hat ja letztens auch nochmal betont, dass er als ehemaliger Stürmer natürlich auch einer ist, der gerne Offensivfußball sieht.
Ja, also das würde aber, glaube ich, nur passen, wenn es für den HFC in der dritten Liga weitergeht.
Das ist natürlich die große Frage. Da kommen wir auch später noch zu, auch was den Vertrag von Daniel Mayer angeht. Da gibt es auch noch ein paar Fragezeichen. Ich habe schon gesagt, dass du gestern beim HFC warst, eben weil Daniel Mayer offiziell nicht vorgestellt wurde. Also es gab jetzt keine Pressekonferenz, aber zumindest wurde gestern bekannt, dass er eben der neue Sportdirektor des HFC ist. Du hast allerdings nicht mit ihm gesprochen, sondern mit Toni Lindenhahn. Warum das eigentlich und was hat dir Toni Lindenhahn gesagt zu dieser Entscheidung?
Naja, also ich musste mit Toni Lindenhahn sprechen, das habe ich auch sehr gern gemacht, er ist ja da immer sehr offen. Fakt ist einfach, der Verein sagt, Daniel Mayer will aktuell keine Gespräche führen. Er konzentriert sich und fokussiert sich. Also Konzentration und Fokus sind so die beliebtesten Wörter, glaube ich, neben Ballbesitz und Umschaltspiel im Fußball. Er hat bis tief in die Nacht wohl telefoniert, habe ich gehört, heute früh schon die ersten Anrufe mit Beratern. Er muss sich jetzt erstmal so ein bisschen hereinfinden. Toni Lindenhahn wird ihn auf den aktuellen Stand der Dinge bringen, was Vertragsgespräche anbelangt, wie weit man da ist. Da ist einfach viel Zeit. Natürlich kann man sagen, könnte sich trotzdem Zeit nehmen, mal 5 Minuten, das wäre jetzt kein Riesenakt. Ja, ich glaube, es ist bewusst so ein kleines Abschirmen von ihm aus. Dem Verein ist es vielleicht auch ganz recht, dass man sich jetzt wirklich komplett auf das Sportliche fokussiert und da nicht noch so eine kleine Mini-Baustelle aufmacht. Man hat es vermeldet und ich denke mal, irgendwann wird er schon reden. Also nächste Woche garantiert.
Ja, und Toni Lindenhahn bleibt trotzdem in seiner Funktion, die er da letztens übernommen hat. Also dieses Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand.
Also Toni Lindenhahn bleibt immer beim HFC, glaube ich. Und so ist es zumindest angedacht. Er hat ja nebenbei noch sein Studium laufen. Wie es genau dann aussieht, hängt vielleicht auch davon ab, in welcher Liga der HFC nächste Saison spielt. Aber er wird dem Verein sicherlich erhalten bleiben, ganz klar.
Genau, aber es war ja auch nochmal, glaube ich, in der Mitteilung explizit hervorgehoben, dass er auch weiterhin für die Kaderplanung jetzt nicht allein zuständig ist, aber halt mit zuständig. Ne? Also der wird da ein Wort mitreden, wahrscheinlich auch, weil er halt eben viele Spieler noch sehr gut kennt aus seiner aktiven Zeit.
Das auf jeden Fall, denn Toni Lindenhahn bringt natürlich eine Komponente mit, die hat Daniel Mayer nicht so stark vorzuweisen. Das ist die Erfahrung als Fußballer und das ist eine sehr gewichtige Erfahrung, weil er sich natürlich viel besser hereinversetzen kann in manche Fußballer. Er versteht den Fußball exzellent, Toni Lindenhahn, und das ist eine große Stärke. Und deshalb wäre es auch dumm vom HFC, darauf zu verzichten.
Toni Lindenhahn soll also dabei helfen, den Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Egal ob dritte oder vierte Liga, und angesprochen darauf, wie schwer das ist. Du hast ihn das gestern gefragt, da ist mir aufgefallen, dass ihr, also Toni und du, also quasi so ein bisschen Brüder im Geiste seid, denn wenn es um den HFC geht, dann seid ihr in jeder Situation auf der Suche nach dem Positiven. Und wir hören mal rein, was Toni Lindenhahn zur Kaderplanung gesagt hat und wie er da noch so einen positiven Schlenker gefunden hat.
Ja, es ist natürlich enorm schwer zu planen, weil du einfach keine Gewissheit hast. Und das Schöne ist aber auch, dass wir keine Gewissheit haben, dass wir immer noch die Chance haben in den letzten 2 Spielen. Und ich sage, gewinnen wir diese 2 Spiele, ist es, glaube ich, nicht unmöglich, in der Liga zu bleiben.
Genau so ist es. Also da sind wir dann tatsächlich Brüder im Geist. Ich war jetzt ganz gespannt, worauf du jetzt hinaus wolltest, aber das stimmt natürlich und das erwarte ich auch. Und klar, noch ist alles drin. Man hat es zwar nicht mehr in der eigenen Hand, aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher. Also wenn der HFC diese beiden Spiele gewinnt, dann gibt es nächstes Jahr zum 13. Mal in Folge Drittliga-Fußball.
Was der Verein so ein bisschen offen gelassen hat, ist, wie lange Mayer beim HFC Vertrag hat. Also das klang in der Mitteilung ein bisschen so, als ob er vielleicht auch nur ganz kurz beim HFC sein könnte. Also konnte man so zwischen den Zeilen lesen. Mich hat das so ein bisschen erinnert an Jörg Schmadtke, der mal kurze Zeit in Liverpool war, der Sportdirektor, aber dann auch nach kurzer Zeit auch wieder weg war, weil das auch so vereinbart war. Kannst du dir sowas auch beim HFC vorstellen? Also dass man wirklich nur für einen kurzen Zeitraum einen Sportdirektor engagiert?
Ja, bei Schmadtke war es ja so ganz kurz, der hat schon seine Zukunft auch an Jürgen Klopp geknüpft und als dann klar war, der geht, war das, glaube ich, alles abgesprochen. Das ist ein bisschen ein anderer Fall. Ja, also es lässt natürlich viel Raum für Spekulationen, das ist keine Frage, denn es ist ja ungewöhnlich, dass man erstmal nur einen Vertrag schließt, so eine Art Vertrag bis zum Ende der Transferperiode, müsste also Ende August sein, 31. August. Ich dachte erst, das ist so eine Art Probezeit, wie es auch der Präsident Dr. Jürgen Fox angedeutet hatte, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wollen wir erstmal gucken, aber ich habe auch gehört, dass es wohl auch der Wunsch von Daniel Mayer persönlich war, erstmal zu gucken, also das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit, sehr interessant. Würde ich gerne mal so ein bisschen da Mäuschen spielen, woran man es dann so feststellt, ob es weitergeht oder eben nicht, weil den Erfolg kann man, glaube ich, gar nicht so schnell messen, denn dafür sind ja die Meier-Brüder auch bekannt, dass sie versuchen, ja, langfristig Erfolg zu planen, eben nicht nur kurzfristig, sondern eben langfristig, und das ist dann schwer einfach nach so einem kurzen Zeitraum zu messen, da dürfen wir gespannt sein, aber glaube, ich hatte es vorhin angedeutet, es spielt auch der kleine Punkt mit rein, dass die Meyers jetzt auch nicht auf Gedeih und Verderben auf langfristige Arbeitsverträge angewiesen sind. Also die haben schon Lust, lange zu arbeiten, aber ich glaube, sie haben sich schon ein Stück weit unabhängig gemacht vom Fußball und müssen da jetzt auch nicht irgendwelchen Verträgen hinterherhecheln. Das spielt da auch so ein bisschen mit rein. Also wir lassen uns mal überraschen, aber es ist sehr interessant. Und weil wir gerade bei den Meyers sind, Bruder André hat ja vor ein paar Tagen in Babelsberg unterschrieben. Das haben sie genau, sehr klug kommuniziert. Sonst wären natürlich sofort Spekulationen ins Kraut geschossen. Ja, wann holt Daniel seinen Bruder vielleicht zurück in der Regionalliga oder eben nicht und so. Und so hat man ein bisschen, ja, das Ganze abgemildert und die Entscheidung klar kommuniziert. André Mayer für die nächsten 2 Jahre mindestens in Babelsberg aktiv und Daniel Mayer erstmal für ein paar Monate plus X beim HFC.
Dann gibt es noch Ben Meyer, habe ich auch noch gesehen. Das ist der dritte.
Ja, Linksverteidiger, gerade beim BFC, genau. 86 Minuten gespielt gegen Cottbus.
Genauso der Nachzügler, ne, der ist 25. Die anderen Meyer-Brüder, die sind 40 und 44.
Ja.
Und wenn es ganz blöd läuft, dann sehen die sich alle drei nächste Saison wieder.
Das, genau, das kann passieren.
Mhm. In der Regionalliga, ne? Babelsberg-Regionalliga, BFC-Regionalliga und HFC vielleicht auch. Wir schauen mal. Was mir noch aufgefallen ist, der HFC scheint in der sportlichen Leitung offenbar auf Personen mit Identifikationsfaktor zu setzen. Also Toni Lindenhahn und Daniel Meyer, du hast vorhin auch schon gesagt, beide in Halle geboren. Beide eine Vergangenheit beim HFC. Meinst du, das waren wesentliche Faktoren, dass man Meyer am Ende dann auch geholt hat?
Also ich glaube eher ein kleiner Faktor, aber kein entscheidender. Es ist immer nett sozusagen, wenn jemand die Region kennt, wenn er vor allem auch den Verein kennt. Er war ja, wie gesagt, auch mal Chef vom Nachwuchs beim HFC, Daniel Meyer. Aber ich glaube, es weiß nicht, das alles Entscheidende, also wenn er jetzt in Schkeuditz geboren wäre, dann wäre es auch gut gewesen oder in Berlin. Also ich glaube, es war jetzt nicht ganz so entscheidend. Aber das ist nur mein Gefühl, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich bin halt nie dabei, ne, bei diesen Verhandlungen, noch nicht.
Nachdem klar war, dass Meyer kommt, habe ich mich auch mal so ein bisschen umgehört und mir von Kollegen sagen lassen, dass er durchaus auch eine streitbare Person ist. Also auf seinen bisherigen Stationen ist es wohl nicht immer im Guten geendet. Wie hast du Daniel Meyer in der Vergangenheit wahrgenommen?
Gar nicht groß. Ich muss auch sagen, das ist immer schwierig, ne? Also wer geht schon immer im Guten? Also es ist im Fußballbusiness, glaube ich, normal, dass es dann vielleicht immer so ein bisschen Konfliktpotenzial birgt, so eine Trennung. Und ich muss auch sagen, dass ich auch einiges gehört habe, aber eben nicht mit den entscheidenden Leuten gesprochen habe. Und zwischen hören und mit entscheidenden Leuten sprechen ist ein großer Unterschied. Und deshalb will ich mir da im Vorfeld überhaupt kein Urteil erlauben und da irgendwie alte Geschichten ausgraben, die vielleicht stimmen könnten, macht überhaupt keinen Sinn in der Phase jetzt. Er wird gemessen an seiner Arbeit, die er für den HFC tut und wir verfahren da, glaube ich, eher nach Hermann Hesse. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das trifft hoffentlich auch auf Daniel Meyer zu.
So sieht's aus und am besten fragt man ihn auch einfach nochmal selbst, wie das so gelaufen ist, um auch die Seite nochmal gehört zu haben. Das sind, wie gesagt, nur die Infos, die ich so aus dem Hintergrund, aber wir haben ja auch sehr gut vernetzte Sportexperten bei uns in der Redaktion.
Genau, so ist es.
So sieht's aus. An der Stelle wollen wir das Thema dann auch damit beenden und werfen nochmal den Blick zurück auf das Spiel gegen Unterhaching. 0:1 Heimniederlage.
Ja.
Es war eigentlich alles angerichtet. Mehr als 10.000 Fans im Leuna Chemiestadion, die Arena auch zu dem Hexenkessel gemacht haben, den sich Stefan Reisinger vor dem Spiel gewünscht hatte. Bestes Wetter und ja auch ein Gegner, für den es eigentlich um nichts mehr ging. Und trotzdem gab es quasi das Déjà-vu. Wie im Hinspiel reichten Haching ganz wenige Chancen, um am Ende zu gewinnen. Mhm. Abgesehen davon war das aber ein deutlich couragierterer Auftritt des HFC als jetzt noch im Hinspiel. Wie war dein Eindruck?
Ja, ich fand es auch im Hinspiel couragiert, aber eben nicht so zielstrebig wie jetzt. Man hat ja Unterhaching permanent gestresst, deren Offensivspiel komplett lahmgelegt, sich selbst viele Chancen erspielt, die aber leider nicht genutzt aus Sicht des HFC. Also sie haben es auch im Hinspiel versucht, aber jetzt war es einfach klarer. Es war mehr Torgefahr da, aber eben nur Gefahr und kein Torerfolg. Und das ist das große Problem, weil gerade vor dem Spiel war alles sozusagen angerichtet, du hast es gesagt, vor allem man hatte es in der eigenen Hand, ne? Bielefeld hatte verloren gegen Aue und einen Sieg und man hätte theoretisch schon nächste Woche den Klassenerhalt feiern können, aber gut, so ist es halt nicht gekommen.
Man hätte sich da echt eine gute Ausgangslage verschaffen können damit. Also es war allerdings auch Pech dabei, in der 87. Minute wird Skenderovic dann noch im gegnerischen Strafraum gefoult. Der Schiedsrichter entscheidet aber nicht auf Elfmeter. Wie hast du die Situation gesehen? Also ich denke, den hätte man schon geben können. Das hat ja auch der gegnerische Trainer sogar gesagt dann danach.
Ja, so ein schwierig. Also Skenderovic macht das clever, der stellt da sein Bein rein, wird dann gar nicht, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, es war irgendwie eine Faustabwehr vom Torhüter, ne? Und dann kommt Skenderovic und Vollert ist dann noch mit dabei.
Der Torhüter konnte den Ball nicht richtig kontrollieren.
Ja, oder sowas.
Hat ihn dann mal kurz tropfen lassen.
Skenderovic
kommt dann dazwischen, kriegt den.
Ja,
dann
stimmt.
Wird er vom Torhüter kurz schon so
angegangen. Aber war das ein glasklarer? Ich glaube nicht. Also
nee, glasklar nicht, aber kann man schon geben, habe ich gesagt. Und Skenderovic hat danach im Interview auch nochmal gesagt, also er glaubt, wenn er schon in der Berührung mit dem Torhüter fällt, dann kriegt er den wahrscheinlich eher. Und
das
danach kommt
ja
noch der Verteidiger,
genau.
Der den Ball wegspielt. Und er trifft den Ball ja auch, aber trifft halt auch wirklich viel Skenderovic da am Fuß, sodass man hat es durchaus schon noch ein Elfmeter hätte geben können und den so kurz vor Schluss, dann ist es 1-1 zumindest ein Punkt, dann wäre man ein Punkt gleich mit Mannheim gewesen. Natürlich die schlechtere Tordifferenz, aber ich denke, dass jeder Punkt jetzt extrem wichtig wäre.
Keine Frage, keine Frage. Aber für mich, da war es im ersten Moment schon so eher, dass er sich den Elfer ermogeln wollte, weil er genau das gemerkt hat. Er hätte sich gleich am Anfang fallen lassen müssen und dann kam ihm die Idee, scheiße, jetzt muss ich mich irgendwie noch so ein bisschen ja, fallen lassen, egal. Also ja, es war vielleicht ein Kann-Elfmeter, aber ich fand eher so eher doch keiner.
Dann lass uns auf jemand anderen schauen, der vorne im Sturm eigentlich für Tore bekannt ist. Gerade jetzt, wo der HFC seine Tore so dringend braucht, läuft es aber bei Dominik Baumann überhaupt nicht. Der hat auch gegen Haching wieder eine Riesenchance liegen lassen und hat tatsächlich unter Stefan Reisinger bisher noch nicht für den HFC getroffen. Wie hast du ihn in den vergangenen Wochen wahrgenommen?
Ja, ich finde auch die Leichtigkeit, die ist weg. Gerade diese Chance, die du ansprichst, zweite Hälfte, Riesenmöglichkeit. Ich glaube schon, vor ein paar Wochen hätte er so ein Ding wirklich reingemacht. Es ist schwierig für ihn. Also es ist ja immer ganz besonders Dominik Baumann und seine Vereine, letzte Saison mit Zwickau abgestiegen, obwohl er auch zweistellig getroffen hat, davor die Saison auch zweistellig getroffen, fast abgestiegen, er ist mit Würzburg mal abgestiegen, also ich weiß nicht, kann natürlich nicht in seinen Kopf gucken, wie er sich so ja die nächste Spielzeit vorstellt, wenn es mit dem HFC runtergeht, was man sich da schon überlegt und so. Ja, es ist schwer, glaube ich, auch als Trainer ihn da von allen möglichen Gedanken zu befreien. Es bleiben noch zwei Spiele. Er hat trotzdem die Qualität, er hat es nachgewiesen. 15 Saisontore aktuell, ne, glaube ich.
Genau, ja. Müsste bei genau. 15 stehen.
Ja, 15 Saisontore, aber jetzt eben fünfmal nicht getroffen. Klar, also das weiß er selber, dass er so eine Chance nutzen muss. Und entscheidend ist vielleicht am Ende, wenn er es gegen Dortmund macht, dann ist alles vergessen.
Ganz genau, den Gedanken hatte ich auch gerade. Was ich mich aber trotzdem auch noch gefragt habe, auch wenn wir bei den Stürmern bleiben, warum Kostrade dann nicht nochmal eingewechselt wurde. Also der muss ja eigentlich gerade wahnsinnig viel Selbstvertrauen haben nach diesem Tor in Saarbrücken. Also allein schon deshalb hätte ich den doch irgendwann in der zweiten Halbzeit gebracht.
Naja, vielleicht war es gerade das Tor gegen Saarbrücken, was ihn jetzt die Einwechslung gekostet hat. Denn, muss ich das mal vorstellen, ne? Henry John Crosthwaite bekommt vor anderthalb Wochen Anruf, ist da gerade im Auto, dass er zurückkehren soll ins Training, trainiert für immer mit, wird dann eingewechselt gegen Saarbrücken, schießt das goldene Tor. Es war eine unfassbare Woche danach, es ist ganz viel auf ihn eingeprasselt. Hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Unbekümmertheit, diese Lockerheit verloren, auch im Training und so. Und vielleicht wollte Stefan Reisinger ihn auch ein bisschen schützen, weil natürlich die Erwartungshaltung immens gewesen wäre. Er ist ein junger Bursche, hat solche Situationen noch nicht oft erlebt, sozusagen aus dem tiefsten Tal als Fußballer gekommen, suspendiert gewesen und dann den HFC am Leben gehalten. Das ist unglaublich. Da traue ich Stefan Reisinger schon zu, dass er weiß, wie er mit seinen Spielern umgeht. Und wenn wir ehrlich sind, Crosthwaite ist auch einer, der braucht Räume, um seine Schnelligkeit auszuspielen. Den bringst du eigentlich, wenn der Gegner kommen muss und nicht, wenn der Gegner hinten massiert steht. Das ist nicht ganz so seine Stärke. Das gilt zwar auch für Bulicki, aber der ist eben auch sehr kopfballstark und das ist dann der Pluspunkt gegenüber Crosthwaite.
Ja, und was mich dann auch überrascht hat gestern noch, war, dass Darmstadt 98, also der Verein, von dem Crosthwaite an den HFC ausgeliehen ist, mitgeteilt hat, dass sein Leihvertrag nach Ende der Saison in festes Anstellungsverhältnis, klingt ein bisschen bürokratisch, beim HFC übergeht. Er also rein theoretisch in Halle bleibt. Also stellt sich für mich nur die Frage, ob das auch so ist, wenn der HFC denn absteigt. Und ich fand auch, dass der HFC gar nichts dazu mitgeteilt hatte gestern. Ne? Das kam so ein bisschen
genau, um die Ecke. Ja, ich habe mich auch nochmal schlau gemacht. Also es ist so, dass wenn der HFC absteigt, dieser Vertrag keine Gültigkeit mehr besitzt für Crosthwaite. Das gilt also nur für die dritte Liga. Genaue Klausel kenne ich nicht. Vielleicht gab es eine Anzahl von Spielen, die er bestreiten muss. Dann ist er automatisch bei Halle sozusagen gebucht. Aber mein Kenntnisstand ist, dass dieser Vertrag nur für die dritte Liga gilt.
Ja, und was auch gemutmaßt wurde, ist, dass das irgendwie mit dem Abstieg von Darmstadt zusammenhängt, weil die sind ja jetzt auch dann sicher runter, dass das vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, aber klingt alles ein bisschen komisch, aber mal schauen. Also ich denke, man könnte ihn auch in der kommenden Saison gut gebrauchen. Ja, und dann lass uns trotzdem nochmal auf das Spiel gucken und ich habe festgestellt, zwei Serien gehen weiter. Stefan Reisinger kann als Trainer nicht gegen Unterhaching gewinnen und der HFC schafft es zum wiederholten Mal nicht, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Und das war übrigens nicht nur in dieser Saison so, wir haben so oft drüber gesprochen, sondern in den beiden Spielzeiten davor auch. Also ist jetzt kein neues Phänomen. Ich habe mal nachgeschaut, das letzte Mal, dass der HFC in der dritten Liga drei Spiele in Folge gewinnen konnte, das war in der Hinrunde der Saison 2020-2021, damals gegen Meppen, Lübeck und, na klar, Unterhaching.
Krass. Gibt es trotzdem was Positives, was wir vielleicht aus Sicht des HFC mitnehmen können?
Ganz genau, haben wir. Ich habe mal drei Dinge rausgesucht, an denen man sich so ein bisschen hochziehen kann, trotz dieser Niederlage gegen Unterhaching. Einmal, die Mentalität hat wieder gestimmt, wie schon gegen Verl und Saarbrücken. Und der HFC hat nicht mehr die schlechteste Defensive der Liga. Die hat jetzt Lübeck mit 68 Gegentoren, der HFC hat eins weniger bekommen. Okay. Also zumindest diese rote Laterne konnte man dann abgeben. Und die HFC-Fans, die glauben auch weiterhin an den Klassenerhalt. Das war jetzt mein Eindruck. Also trotz der Niederlage wurden die Spieler in der Kurve nach dem Spiel dann noch angefeuert. Für mich auch zu Recht, weil wie gesagt, die Mentalität hat gestimmt und das, was auf diesem großen Banner, was da wieder ausgerollt wurde, stand, also kämpfen bis zum Ende, das haben die Spieler auch gemacht. Hilft dir das weiter positiv in die Zukunft, also auf die beiden verbleibenden Drittligaspiele zu schauen, wenn du das jetzt
hörst? Ja, nicht nur das, also ich spüre auch in der Mannschaft bei den Verantwortlichen absolutes Zutrauen. Wir haben ja auch Toni Lindenhahn vorhin gehört, der da auch absolut überzeugt ist und die letzten drei Spiele geben ja Mut, also da muss man auch mal ehrlich sein, 6 Punkte, ein Gegentor. Jetzt geht's nach Bielefeld. Dieses Spiel musst du irgendwie überleben, damit du eben am letzten Spieltag noch die Chance hast. Alles andere ist ja auch Quatsch, weil sonst bist du abgestiegen im schlimmsten Fall, ne? Also wenn du gegen Bielefeld verlierst, dann kann es passieren, dass die Mannschaft sich gerade in Höhe Magdeburg befindet und dann ist das Spiel Mannheim gegen Sandhausen zu Ende und Mannheim gewinnt, dann war's das. Kann alles passieren, ja. Aber ich bin weiter positiv. Ich habe dir gesagt, es gibt diesen Aufwärtstrend und die anderen tun sich auch schwer. Also Bielefeld zuletzt verloren gegen Aue. Sind wir wieder bei der Bettwäsche. Ne? Übrigens, der HFC-Präsident Dr. Jürgen Fox hat das ja auch nochmal in der Pressekonferenz bei der Vorstellung des Ausrüsters Patrick erwähnt, dass unsere Idee da vielleicht aufgegriffen wird. Also wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Aue wirklich Bielefeld und Mannheim schlägt, die spielen am letzten Spieltag gegeneinander und der HFC dadurch die Klasse erhält, dann kann man ihn mal fragen sozusagen, wie es aussieht mit Pfeilchenbettwäsche, glaube ich.
Oder eine Palette Hallornkugeln rüber nach Aue schicken. Das dürfte so, aber jetzt ein bisschen einfacher möglich sein.
Ja, aber dann sind die nächstes Jahr keine Konkurrenten mehr, wenn die sich da wirklich danach.
Ja, ja, man muss ja auch die gucken, wie man die, auch die Konkurrenten ein bisschen schwächen kann. Ja, ja, das ist schon eine gute Idee. Genau, also wie du schon gesagt hast, dann auch noch was anderes Positives. Ne? Mannheim hat eben wieder auch nicht gewonnen. In der letzten Sekunde dann noch den Ausgleich gegen Ingolstadt bekommen.
Murmeltor war also das natürlich, aber Riesenglück für alle, ja, muss man auch sagen.
Aber perfekt.
Aber das ist vielleicht auch so ein Zeichen. Vielleicht sollte das auch so sein, ne? Weil sonst wäre es krass gewesen. Da wäre jetzt immer echtes Endspiel gehabt.
Ja, und wenn die verlieren und der HFC gewinnt jetzt am nächsten Spieltag, würde man die Abstiegsplätze am vorletzten Spieltag ja eben wieder verlassen, ne? Dann hätte man wieder diesen 16. Platz. Und du hast es gerade eben auch schon angedeutet, es könnte natürlich aber auch genau in die andere Richtung gehen. Also der HFC könnte am kommenden Spieltag auch schon absteigen. Wir haben so oft über diese Endspiele gesprochen in den vergangenen Wochen und jetzt hat man also wirklich mal so ein richtiges. Also da kommt es drauf an. Also wenn man das verliert, dann kann es halt wirklich vorbei sein.
Ah, es ist ein 99% Endspiel. Es ist ein 99% Endspiel. Wenn Mannheim gewonnen hätte, dann wäre es ein 100% Endspiel, weil dann hättest du nicht verlieren dürfen. So ist nur ein 99% Endspiel. Man kann ja ganz viele Rechenspiele durchgehen. Man kann ja auch sagen, der HFC duselt sich zum Klassenerhalt, ohne ein Tor zu schießen. Geht ja auch. 2 Unentschieden, 2x0-0. Mannheim verliert 2x0-5. Halle gerettet. Na hallo?
Okay, das sind ein bisschen zu kühn, schon mal angeworfen die vergangenen Tage. Ein bisschen geschaut.
Nein, das war ein bisschen zu kühn. Aber ich glaube schon sozusagen, dieser letzte Spieltag, der ist dann nochmal ganz entscheidend, wenn Halle jetzt sozusagen im Rennen bleibt, irgendwie es schafft, die Entscheidung zu vertagen, dass am allerletzten Spieltag gegen Dortmund 2 und die kommt bestimmt nicht mit Bundesliga-Spielern, sondern vielleicht dann auch eher so mit U19-Kickern, die natürlich frei ausspielen können, die sich zeigen können, das ist klar. Aber ich glaube, zu Hause dann nochmal eine Steigerung in der Zuschauerzahl, das alles entscheidende Spiel, das ganz große Endspiel. Und dann muss Mannheim erstmal gewinnen in Aue und Bielefeld spielt auch auswärts gegen 1860 München. Also das Sicherste ist, in Bielefeld 3 Punkte holen und dann sich auf ein großes Finale Furioso freuen.
Das wird es auf jeden Fall. Also das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Meris Genderovic hat, wie ich finde, gegen Unterhaching auch wieder ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Und der hat auch schon für uns auf das Duell mit Bielefeld, über das wir jetzt sprechen wollen, noch zum Ende hin am Samstag 14 Uhr auf der Alm vorausgeblickt. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Wir müssen einfach genauso engagiert antreten und die ganze Woche halt fokussiert trainieren und einfach eigentlich genau das Gleiche machen, nur unsere Chancen nutzen. Und ich glaube, dass Bielefeld auch unter Druck ist und wir werden alles geben. Und ich glaube an das Team und ich glaube, dass wir dort einen Sieg holen können.
Und ich glaube, ich kenne die Antwort schon, frag aber trotzdem, Stefan, glaubst du auch an den HFC?
Diese Frage brauchst du natürlich nicht stellen, hast du völlig recht.
Ist eine rhetorische,
aber,
ne?
Ja, ist eine rhetorische Frage. Ich beantworte sie ja trotzdem gerne. Ja, ich glaube nach wie vor dran. Ich habe meine Argumente gerade ausgebreitet. Team fühlt sich nach wie vor intakt an. Sie haben jetzt auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, was auch die Vorwärtsverteidigung anbelangt. Sie spielen sehr mutig, sehr risiko auch freudig. Und deshalb bin ich da zuversichtlich und ich glaube, dass einfach Bielefeld am Ende absteigen wird.
Ich bin eher bei Mannheim, aber wir schauen mal. Wenn Mannheim absteigen würde, dann hätte man ja auch, ob man diesen Stürmer, diesen Terence Beuter noch halten kann. Ob der dann nicht vielleicht sagt, ach Mensch, Halle war schön, da gehe ich nochmal zurück. Dominik Baumann, Terence Beuth, Doppelsturm, nächste Saison, Hot Take. Na gut, wir fantasieren. Es wird so oder so das Spiel gegen Bielefeld ein besonderes für Brian Behrendt. Das hat er uns ja auch schon vor einigen Monaten im Podcast gesagt, dass es das eben auf jeden Fall wird. Von 2015 bis 2020 bei der Arminia gespielt, unter anderem Bundesliga auch, den Aufstieg gefeiert und dann dort auch ein paar Bundesligaspiele gemacht. Er hatte sich ja gewünscht, dass beide Vereine drin bleiben. Und das ist durchaus möglich, wenn denn Mannheim mitspielt. Was meinst du, sehen wir in Bielefeld das erste Drittligator von Brian Behrendt für den HFC? Also der kennt dort ja schließlich jeden Gras.
Ja, ich würde sofort unterschreiben. Also sein großes Plus ist natürlich die Erfahrung in so einer Situation, weil das wird auch entscheidend sein. Ich denke, das Stadion wird ausverkauft sein, die Alm, die Schüco Arena in Bielefeld, und da musst du erstmal stabil bleiben. Und da hat er ein ganz klares Plus. Ich finde ihn in der Zeit beim HFC, kommt er nicht so richtig rein, weil er immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wird, kommt dann keinen richtigen Rhythmus rein, ist auch ein Teil der Fehlerkette gewesen zu diesem Gegentor. Muss man auch sagen, Zazar zieht zurück, weil er keine zweite gelbe Karte riskieren will. Halimi ist da ein bisschen zu langsam, verlässt sich da, glaube ich, auf Zazar, auf ein taktisches Foul, startet zu spät. Und auch Behrendt hatte eigentlich einen Vorsprung, nimmt dann Hopsch nicht so richtig auf, steht auch nicht so günstig, macht die Innenbahn da auf. Also ja, aber er ist trotzdem in so einer Situation, glaube ich, unverzichtbar mit seiner angesprochenen Erfahrung. Und du weißt nochmal darauf hin, hat er auch im Podcast erzählt, auf seinen Mordsschuss. Also, ja, hat er, glaube ich, einmal gezeigt bei einem Freistoß bislang. Der ging aber sonst wohin.
Es war, glaube ich, nicht mal ein aber ein Tor hat er auch geschossen für den HFC in dieser Saison. Das war gegen Thale. Auch ein schöner Distanzschuss, eben mit diesem
Pferdefuß. Gegen Thale war das richtig.
Pferdefuß.
Ja, 3-1 oder so. Ja, genau.
Aber gut, da den hätte vielleicht der Bielefelder Torhüter auch gehalten.
Also, ja, egal. Aber das wäre ein toller Zeitpunkt sozusagen, das mal zu zeigen. Ja.
Und du hast es schon gesagt, das Stadion wird wahrscheinlich ausverkauft sein und die Alm wird sicherlich brennen, denn es wird nicht nur für Brian Behrendt ein besonderes Spiel, sondern auch für Fabian Klos. Der beendet ja nach dieser Saison seine Karriere und das Duell mit dem HFC wird sein letztes Heimspiel für die Arminia nach 13 Jahren Bielefeld. Und das sind wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für einen Auswärtssieg des HFC.
Ja, warum nicht? Also klar, die werden mit viel Euphorie starten, aber sie haben den HFC ja beobachtet und wissen auch, Halle ist offensiv durchaus fähig, sie haben es gezeigt gegen Saarbrücken und auch davor gegen Verl, Tore zu schießen, auch wenn es nicht üppig viele waren. Und man muss es, glaube ich, aus Sicht des HFC so angehen, jeder Pfiff ist unser Applaus. Also man kann so ein Stadion auch ganz schnell auf die eigene Seite ziehen, beziehungsweise man kann es der Arminia extrem schwer machen, weil wenn die gegen Halle verlieren, dann das Auswärtsspiel bei 1860 München, puh. Also wir erinnern uns alle, vor 2 Jahren hat Bielefeld noch in der ersten Liga gespielt. Du hast es angesprochen mit Brian Behrendt, oder waren es 3 Jahre? 2 Jahre? Dann zweite Liga, dritte Liga, und jetzt droht der Abfall runter in die vierte Liga. Also klar sind die Rahmenbedingungen alle für Bielefeld gemacht, aber dagegen halten heißt es jetzt.
Ja, und das Schöne ist, gegen Bielefeld wird kein HFC-Spieler gesperrt fehlen. In den vergangenen beiden Spielen hat man das jeweils, einmal mit Halimi und dann im letzten Spiel wurde Jonas Niedfeld dann ja auch sicherlich vermisst. Es bleibt aber dabei, Niklas Landgraf und Eric Berko müssen aufpassen. Beide haben 4 gelbe Karten. Bei einer weiteren würden sie dann am letzten Spieltag ausgerechnet zu Hause gegen Dortmund 2 fehlen. Das wäre wahrscheinlich vor allem für Niklas Landgraf besonders bitter. Ja, der wird gerade einfach sehr, sehr gebraucht da hinten drin auch. Wie immer will ich natürlich auch von dir wissen, wie geht's aus? Wer trifft? Wir haben gerade schon gesagt, Brian Behrendt.
Ja, und habe ich das gesagt, ja? Nö, ich habe nur gesagt, es wäre schön, wenn er trifft. Also ich sage, der HFC gewinnt 1-0 durch ein Tor von Eitschberger. Mir haben nämlich die Eckvarianten sehr gut gefallen. 2-mal war es, glaube ich, kurz gespielt.
Ja, hätte auch beinahe gegen Unterhaching getroffen.
Ja. Geiritz, genau. Und dann lauter da am 16-Meter-Raum. Also irgendwie hat mir das gut gefallen. Und aller guten Dinge sind 3. Ich meine, Bielefeld stellt sich drauf ein. Darfst natürlich nicht die erste Variante so spielen, beziehungsweise die erste Ecke so spielen, aber wenn du es ab und zu mal einstreust und sie so ein bisschen vielleicht überraschst, dann kann das eine Möglichkeit sein.
Und ich setze auch noch darauf, entweder in dem Spiel oder im Spiel gegen Dortmund, dass Niklas Kreuzer irgendwie noch eine Rolle spielt. Also ich glaube, die Geschichte wird irgendwie so zu Ende gehen, diese Saison.
Na, dann aber nur am letzten Spieltag. 90. Minute, Halle, Dortmund 1-1, Freistoß 18 Meter, Kreuzer schubst sie alle weg. Der muss dann rein. Und er geht rein. Dürfen wir so träumen? Ja.
Ich finde es ein schönes Schlusswort und ich sage noch, ich bringe meine Familie mit an dem Spieltag. Mein Bruder kommt extra, der wohnt weit weg. Mein kleiner Neffe kommt auch mit und ich möchte jetzt nicht mit dem zusammen erleben, dass der HFC dann absteigt. Also wir setzen drauf, dass sie das schaffen. Dann wird das hoffentlich ein schönes Wochenende für uns alle. Danke dir, Stefan, für deine Zeit. Wir sind durch für diese Folge und dann bleiben mir noch zwei Hinweise. Der erste, ganz wichtig, das Spiel des HFC in Bielefeld am Samstag 14 Uhr könnt ihr live im MDR-Fernsehen anschauen. Stefan wird es für euch kommentieren. Und der zweite, wie üblich, den kennt ihr schon. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne in der ARD-Audiothek, bei Apple zum Beispiel, bei Spotify und bei fast allen anderen Anbietern. Da sind wir auch zu finden. Natürlich auch auf der MDR-Website im Sport, lohnt sich immer vorbeizuschauen. Außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher und dort könnt ihr natürlich sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und macht's gut.
Ciao, ciao.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.